Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke und ich bin Redakteur im Finanzressort. Heute spreche ich wieder mit meinem lieben Kollegen Philipp Frohn. Servus Philipp.
Hallöchen Felix.
Ja, wie ihr wisst, haben wir in diesem Jahr schon öfter im Podcast über die Krise am Wohnungsmarkt gesprochen. Über insolvente Projektentwickler, taumelnde Crowdinvestments und rasant steigende Bauzinsen. Aber trotz dieses ganzen Tohuwabohus haben sich die Aktien von Deutschlands größten Immobilienunternehmen zuletzt erstaunlich kräftig erholt. Rückenwind bekommen die Kurse, weil viele Marktexperten davon ausgehen, dass die Zeiten steigender Zinsen vorbei sind. Aktien aus der Immobilienbranche könnten also das Schlimmste überstanden haben. Die Papiere von Vonovia und Co. haben bereits zweistellig zugelegt, auch die aktuellen Quartalsergebnisse lassen aufhorchen. In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, welche Chancen und Risiken Immobilienaktien und Immobilienfonds für Anleger bieten, ob die Erholung von Dauer ist und welche Rücksetzer noch drohen könnten. So Philipp, heute soll sich alles um Immobilien drehen. Jetzt wissen unsere regelmäßigen Zuhörer ja bereits, dass du selbst ein wunderbares Haus in Duisburg besitzt. Wie aber steht es um Immobilienaktien oder Fonds bei dir?
Ja, ich glaube, so oft wie wir Duisburg erwähnen, sollten wir langsam mal vom Oberbürgermeister Sören Link so ein bisschen um Werbeetat bitteln, oder?
Hast du noch keinen Kontakt aufgenommen? Ich dachte, das wäre dein Spätzle da.
Ich sollte es mal. Nee, aber Spaß beiseite. Immobilien. Ich persönlich fühle mich mit meinem Haus da schon gut genug in dem Segment vertreten, sodass ich jetzt nicht noch irgendwie Immobilienaktien oder so kaufe, auch weil ich ja zum Teil auch über Vonovia und so schreibe und da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, wenn man da zum Teil Informationen ein Fünkchen eher hat oder so als der Markt. Das macht man nicht und kann auch böse enden.
Ja, Stichwort böse enden. Lass uns vielleicht gleich zu Beginn kurz rekapitulieren, was denn so in den letzten Monaten passiert ist. Denn also im Frühjahr sind die meisten Aktien von den größten Immobilienunternehmen rapide abgestürzt, muss man sagen. Also viele Papiere haben mehr als 50% an Wert verloren. Das hat eigentlich für Anleger keinen Spaß gemacht, da ins Depot zu schauen. Woran lag das dann vor allem, Philipp?
Ja, und das ist ja zuerst einmal nicht gerade sehr intuitiv. Also ich meine sogar Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender von Vonovia, dem größten Wohnungskonzern Deutschlands, der sagt, ja, das Vermietungsgeschäft, das boomt wie noch nie. Und da denkt man, warum schmieren dann die ganzen Immobilienaktien ab, wenn doch das eigentliche Brot- und Buttergeschäft so sehr gerade boomt. Wir sehen es ja alle, die Mieten steigen. Ja, tatsächlich muss man dafür aber wissen, dass ja die Immobilienkonzerne in den letzten Jahren jetzt nicht die großen Gewinne gemacht haben wegen der steigenden Mieten. Tatsächlich sind nämlich ja sogar die Kaufpreise stärker gestiegen als die Mieten, sondern weil sie halt die Wertsteigerung der Immobilien als Gewinn ausweisen konnten. Also im Immobilienboom war ja das Schöne, ich habe dir eine Immobilie verkauft für 200.000, du hast sie dann weiterverkauft für 250 oder konntest sie als Immobilienkonzern natürlich zu diesem gestiegenen Preis, zu diesem gestiegenen Wert in deiner Bilanz ausweisen.
Genau, der sogenannte Buchwert ist das, der quasi jetzt mindestens 10 Jahre quasi konstant gestiegen ist und deswegen natürlich auch die Kurse getrieben hat von den Wohnungskonzernen. Aber jetzt mit Beginn der Krise quasi hat man gesehen, ja, diese Preise sind viel zu hoch. Also das heißt, die Bilanzen müssten abgewertet werden.
Ja, und das sieht ja auch mittlerweile jeder, der seine Immobilie verkaufen möchte. Also wenn ich jetzt im November 2023 meine Immobilie verkaufen möchte, dann kriege ich halt nicht mehr den Preis wie vor einigen Jahren. Sondern das Ganze hängt natürlich mit dem bösen, bösen Zins zusammen.
Ja, also als Regel kann man vielleicht sagen, je höher die Zinsen, desto geringer der Buchwert. Und das hat die Immobilienkonzerne auf dem völlig falschen Dampfer erwischt, da muss man sagen. Und sie mussten oder haben jetzt bereits auch schon viele Wohnungen verkauft. Also zum Beispiel, wir werden jetzt bald zu Vonovia kommen, zu LEG kommen. Da sehen wir, wie sie reagiert haben. Und dass vielleicht, Philipp, inzwischen das Schlimmste überstanden ist. Zumindest haben jetzt auch viele Anleger diese Hoffnung wieder, weil eben die Zinsen auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau verharren zwar, aber wahrscheinlich, dass der Gipfel erreicht. Das heißt, die Zinsen werden sich nicht mehr weiter erhöhen.
Ja, so zumindest die Hoffnung der Anleger. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie realistisch ist denn das Ganze und schauen uns mal an, wie die ganzen Immobilienunternehmen momentan denn so aufgestellt sind. Da haben wir uns mal die größten rausgesucht, die relevantesten und fangen da mit Vonovia an. Übrigens ein Unternehmen aus dem ebenfalls wunderbaren Ruhrgebiet. Und ja, in den letzten Jahren hat sich ja Rolf Buch, das ist der CEO von Vonovia, zum größten Dealmaker ja der Immobilienwirtschaft aufgeschwungen. Also es kam dazu einer Übernahme nach der anderen, zuerst Gagwa, ganz viele andere kleinere und dann zuletzt die Deutsche Wohnen, der Konkurrent aus Berlin. Für schmale 17 Milliarden Euro haben sie die aufgekauft. Und ja, dadurch ist natürlich der Schuldenberg ziemlich gewachsen. Und für Vonovia ist das natürlich ein großes Problem jetzt.
Ja, Schulden von rund 64 Milliarden Euro, das darf man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Also ein massiver Schuldenberg, der da angehäuft wurde tatsächlich. Und eben jetzt mit steigenden Zinsen müssen die eben auch bedient werden. Und da kann man natürlich als Anleger schon mal kurz so mittel ins Zittern kommen, ob dieser Konzern noch tragfähig ist. Aber wir haben uns ja vorab so ein bisschen durch die Bilanzen der Konzerne gewühlt, Philipp. Da schaut es eigentlich ganz gut aus für Vonovia tatsächlich.
Ja, operativ muss man sagen, werden sie wohl in diesem Jahr, so die Prognose, knapp unter 2 Milliarden Euro verdienen. Heißt also durch Vermietungseinnahmen vor allem. Die haben ja auch noch ein paar andere Geschäftsfelder wie Property Management und so weiter. Damit liegen sie ganz knapp unter Vorjahr. Jetzt könnte man sagen, oh, was soll's, ist doch voll geil, es läuft bei Vonovia, damit werden sie auch irgendwann die Schulden tilgen, dazu gleich später mehr. Ja, aber das Konzernergebnis, also was unterm Strich hängen bleibt, ist ein dickes Minus von fast 4 Milliarden, 3,8 und ein paar zerquetschte, um genau zu sein. Also tief im roten Niveau. Im Vorjahr zum Beispiel, da haben sie noch einen Gewinn gemacht von 2,2 Milliarden. Also man sieht schon, dass es gar nicht so rosig ist, wie dieser operative Gewinn zuerst den Anschein erwecken lässt. Und da sind wir auch wieder beim Thema Abwertungen. Also die mussten tatsächlich ihre Bestände krass abwerten und dementsprechend fällt da der Konzerngewinn gar nicht so toll aus. Nämlich ganz schlecht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Trotzdem muss man sagen, immerhin schafft es Vonovia, einen Teil seiner Wohnungsbestände erfolgreich zu verkaufen. Also früher war die Sorge, dass sie die Wohnungen gar nicht mehr losbringen zu einem akzeptablen Preis. Zumindest die Sorge ist hat sich als unbegründet herausgestellt. Insofern konnten sie jetzt ja auch ihre Bilanz zumindest ein wenig stabilisieren, ohne jetzt extreme Abwertungen am Bestand vornehmen zu müssen.
Ja, genau. Also Vonovia versucht natürlich von diesem riesen Schuldenberg, du hast ja gerade die Zahl von 64 Milliarden genannt, runterzukommen. Das geht mit verschiedenen Maßnahmen. Also erstens haben sie ja zum Beispiel die Dividende kassiert. Aktionäre, die schon drin sind, die werden sich erinnern. Und auf der anderen Seite müssen sie natürlich, wie geht's sonst, ihre Immobilien verkaufen. Das ist natürlich in einer Zeit, wo die Preise runtergingen, gar nicht so einfach. Und Vonovia sagt immer, ja, wir haben die zum Buchwert oder vielleicht ganz knapp unter Buchwert verkauft. Die Frage ist natürlich dann, von welchem Buchwert sprechen wir? Also wenn es der bilanzierte Buchwert vom 30.06. ist, ich die Immobilie aber schon seit ein paar Jahren drin habe und der Buchwert für mich damals, also der Einkaufspreis höher war, dann kann ich ja vielleicht trotzdem Verluste machen. Aber trotzdem sehen wir, dass die Operation raus aus den Schulden bei Vonovia ja durchaus vorankommt.
Genau, weil man sieht das an einem bestimmten Kennzahl in der Bilanz. Das ist der sogenannte Loan-to-Value, das ist der Verschuldungsgrad, nennt man das. Das bedeutet eben, das ist der Prozentanteil quasi Vergleich Schulden zum Immobilienbestand. Und dieser Prozentsatz beträgt bei Vonovia aktuell 45%. Damit ist Vonovia tatsächlich auch relativ zufrieden, weil es noch im Zielkorridor des Unternehmens liegt. Trotzdem sieht man daran, dass das Unternehmen sehr, sehr genau schaut, wie weit die Schulden noch tragfähig sind und wie man von diesem enormen Schuldenberg langsam wieder nach unten kann.
Total. Wobei man ja auch eingestehen muss, dass sie ihren Verschuldungsgrad senken konnten. Also im Vorquartal waren die noch bei 46,8%, sind jetzt runter auf 45. Also man sieht, es funktioniert. Also ich glaube, Peter Zwegert, der bekannte TV-Schuldnerberater mit seiner weißen Flipchart, der wird sagen, ja komm, es funktioniert. Und wir haben ja auch gesehen, 3,7 Milliarden haben sie ja in diesem Jahr durch Verkaufserlöse bereits erzielt. Das ist ja schon einiges. Und damit können sie übrigens auch die Schulden bzw. die Anleihen, die in diesem Jahr anstehen, rechnerisch halt abbezahlen schon fast. Die liegen nämlich bei knapp 4,4 Milliarden. Also man sieht die Operation raus aus den Schulden bei Vonovia. Ja, die läuft.
Das ist auch erkennbar an einem, Achtung, jetzt kommt ein neuer sperriger Begriff, dem sogenannten Nettoinventarwert. Das ist einfach der Betrag, also Immobilienbestand, absoluter Schulden. Und da sind wir beim Vonovia aktuell bei 41 Milliarden Euro im Plus quasi. Und jetzt kommt auch der spannenden Größe für Anleger. Denn diese 41 Milliarden spiegeln den Börsenwert überhaupt nicht wider.
Nee, an der Börse ist Vonovia gerade mit so 18, 19 Milliarden bewertet. Also deutlich weniger als das, was die Immobilien quasi auf die Waage bringen. Und jetzt könnte man auf der einen Seite natürlich sagen, ja, was ist denn das für ein Markt, der sagt, Vonovia ist nicht mal so viel wert wie die Immobilien, die sie halten. Auf der anderen Seite sieht man da auch wieder, wie vorsichtig Anleger trotz dieser Rallye, die wir bei Immobilienwerten in den letzten Wochen und ja auch Monaten gesehen haben, immer noch ziemlich vorsichtig ist. Und zwar auch nicht gänzlich unbegründet, wie ich finde. Ich meine, auch wenn Vonovia so langsam von dem Schuldenberg runterkommt, insgesamt wollen sie ja 13 Milliarden Euro durch Verkäufe einnehmen. Die sind auf einem guten Weg. Aber auf der anderen Seite hast du halt immer noch das Problem, dass weitere Abwertungen folgen können. Im letzten Quartal gab es keine Abwertung, ja. Aber zum Beispiel zeigen jetzt neueste Zahlen vom Institut für Wirtschaft aus Kiel, dass der Preisdruck immer noch da ist. Also die haben jetzt zum Beispiel auf der Basis von Verkaufspreisen aus den Gutachterausschüssen, also echte Verkaufspreise gezeigt, ja, es ging auch im letzten Quartal da nochmal runter. Im Vergleich mit dem Vorjahresquartal sind wir bei einem Minus von knapp 25%, zuletzt wieder minus 6%. Also auch das Portfolio von Vonovia könnte auf jeden Fall nochmal so eine Abwertung auf jeden Fall erwischen.
Also wir halten fest, Schuldenabbau kommt langsam voran, operativer Gewinn eigentlich stabil durch Vermietungsgeschäft, Restrisiko durch kommende Abwertungen oder mögliche kommende Abwertungen in den nächsten Monaten.
Und jetzt springen wir mal zu einem Unternehmen, das ja ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgt, nämlich LEG, der zweitgrößte Vermieter. Nur ein paar Kilometer von Vonovias Stammsitz entfernt. LEG sitzt nämlich in Düsseldorf, quasi in der Stadt, wo wir gerade die Podcast-Aufnahme starten. Ja, und da sieht man prinzipiell ja erstmal natürlich ein ähnliches Bild. Also wir sehen einen operativen Gewinn, der deutlich am Steigen ist, aufgrund der steigenden Einnahmen aus dem Vermietungsgeschäft. Und auf der anderen Seite sehen wir auch hier, dass halt die Abwertungen dazu führen, dass das Konzernergebnis ebenfalls sinkt. Die mussten jetzt auch zuletzt wieder für die ersten 9 Monate bisher einen Verlust von 1 Milliarde Euro verbuchen, aufgrund, wie gesagt, dieser gesunkenen Immobilienbewertungen.
Ja, und das sieht man eben auch an dieser Kennzahl Loan-to-Value, LTV, also quasi Schulden im Vergleich zum Bestand, liegt LEG gerade bei 46,8%, also leicht höher als es bei Vonovia ist tatsächlich. Auch da ist eigentlich der Versuch da, diese Quote zu drücken, aber man muss sagen, dass das nur sehr, sehr, sehr zäh funktioniert bis jetzt.
Eigentlich so gar nicht. Also im Vergleich zu Vonovia muss man sagen, ja, auch LEG verkauft Immobilien. Zuletzt haben die ja um die 1600 Wohnungen aus dem Bestand verkauft. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass der Verschuldungsgrad A gestiegen ist. Der lag nämlich im Vorquartal noch bei 45,6, also ist jetzt um mehr als 1 Prozentpunkt gestiegen. Anders als bei Vonovia. Und auf der anderen Seite haben die jetzt auch ihren Zielkorridor ebenfalls erhöht. Also, wie du gerade gesagt hast, der Ziel liegt jetzt bei 45%. Ja, zuvor waren es noch 43%. Also, man hebt einfach so ein bisschen die Messlatte an, damit man noch irgendwie drunter passt demnächst. Aber das zeigt ja schon, dass der Schuldenabbau bei LEG etwas schwieriger zu sein scheint als bei Vonovia. Wäre meine Interpretation jetzt.
Ja, wird auch gestützt von Ratingagenturen. Also Moody's hat zum Beispiel gerade das Rating eine Stufe gesenkt auf Baa1 tatsächlich. Das heißt, Vonovia konnte sein Rating zumindest halten. Also da sieht man zumindest, dass die Tendenz jetzt für die Ratingagenturen wohl jetzt noch nicht gerade positiv ist und eine gewisse Skepsis eben auch da vorherrscht.
Ja, und diese Skepsis, die formuliert auch LEG so ein bisschen selbst halt in dem aktuellen Quartalsbericht. Ne? Die sagen zwar, ja, auf der einen Seite ist halt so die starke Abwertung, die wir gesehen haben, die scheint vorbei, aber es kann im zweiten Halbjahr noch was kommen, weil bei der LEG ist es so, die Werten oder die Neubewertung des Immobilienbestands passiert immer nur zum Halbjahr, nicht im Quartal. Deswegen haben wir jetzt im dritten Quartal bei der LEG auch überhaupt keine Veränderung beim Bestand gesehen.
Also auch hier können wir kurz festhalten, denke ich, Philipp. Schulden drücken, ähnlich wie bei Vonovia, nur der Abbau ist gelingt deutlich schwieriger. Auch hier muss man sagen, ist der Börsenwert deutlich unter dem Wert des Immobilienbestandes. Auch hier gibt es eine Abwertung von fast 50%, ähnlich wie bei Vonovia. Und die Laufzeit der Schulden, also Verbindlichkeiten, sind zumindest so gestaffelt, dass jetzt nicht innerhalb von den nächsten 2 Jahren größere finanzielle Einbußen drohen sollten, vorausgesetzt, dass eben der Buchwert der gelisteten Wohnungen und Häuser nicht dramatisch jetzt nochmal nachgibt.
Ja, und im Quartalsbericht von der LEG findet sich aber immerhin noch so ein kleiner Lichtblick für Dividendenjäger. Also zuletzt hat ja die LEG die Dividende gecancelt, um halt Kosten zu sparen. Ja, und tatsächlich findet sich im LEG-Bericht aber auch noch so ein kleiner Lichtblick für Dividendenjäger. Zuletzt haben sie die ja gecancelt. Aber jetzt schreiben sie ja, die Dividende wird wohl für 2023 100% des AFO betragen. Das ist jetzt für jemand, der sich nicht mit Immobilien, Aktien und Bilanzen so auskennt, ist man so, hey, was soll das denn heißen? AFO ist halt so eine Kennzahl, die sie benutzen, um halt zu zeigen, wie viel Cashflow generieren wir aus dem operativen Geschäft, abzüglich aber der Instandhaltungskosten. So, und wenn man das jetzt halt auf die Aktie halt runterrechnet, auf dem aktuellen Niveau, dann käme man fürs dritte Quartal auf knapp 80 Cent. Wenn die sagen, wir reichen 100% des AFO weiter, hätte man dann also auf Basis dieser Daten 80% an Dividende. Das ist jetzt ganz nett natürlich, das sind so 1,% Dividendenrendite, ragt nicht ans Niveau von vor 1,5-2 Jahren oder so ran, aber immerhin zeigt es, dass der Wille da ist, die Aktionäre wieder irgendwie zu beteiligen.
Was ich auch ganz nett finde, weil diejenigen, die jetzt quasi die ganzen Turbulenzen mitgemacht haben und nicht verkauft haben, dadurch eben auch beziehungsweise nicht belohnt werden für die Treue.
Ja, Treuebonus, das ist immer ganz wichtig. Ja, dann gehen wir jetzt mal nochmal zu einer Aktie, die in einem etwas anderen Segment unterwegs ist, nämlich Around Town. Die sind ja vor allem im Bereich Gewerbeimmobilien, also Hotels, Büros oder auch Shoppingcenter unterwegs und ja, so ziemlich auch ein Hit auf Twitter. Also gefühlt ist das auch so eine Aktie, die ständig halt rauf und runter geschrieben wird und Leute draufspringen und nochmal ein bisschen auf Kursjagd gehen, weil die Aktie, die verhält sich schon so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Mal geht's richtig hoch, mal wieder richtig runter.
Ja, die war kurz da sogar auf Penny-Stock-Niveau, also schon was anderes jetzt als LEG und Vonovia tatsächlich. Dafür ist eben die Aktie eben auch sehr, sehr schnell wieder gestiegen in den letzten 6 Monaten.
Ja, wobei ich da trotzdem noch sagen würde, man sollte das nicht ganz vermischen mit LEG und Vonovia. Die haben halt, wie gesagt, ein anderes Geschäftsmodell. So klar ist, gewohnt wird immer. Wir sehen eine krasse Nachfrage nach Mietwohnungen. Und im Gewerbebereich habe ich ja nochmal ganz andere Risikofaktoren. Also erstens bei Büro der Trend zum Homeoffice. Ich glaube, in Düsseldorf haben wir momentan so eine Leerstandsquote von knapp 8%. Dann hat man bei den Shoppingcentern noch das Problem, wenn jetzt wirklich eine Rezession oder zumindest eine wirtschaftliche Abkühlung kommt, dann ja, werden so ein paar Unternehmen natürlich das Shoppingcenter verlassen und ihre Mietverträge kündigen. Ich als Duisburger kenne das natürlich. Bei uns steht ein halbes Shoppingcenter ganz leer. Und ja, da ist natürlich fraglich, wie dann so die Mieteinnahmen sich entwickeln. Und das hat man ja tatsächlich auch gesehen, dass die Mieteinnahmen zuletzt gesunken sind, anders als in vielen anderen Immobilienunternehmen, die eher auf Wohnungen setzen.
Liegt aber auch daran, dass sie einen Teil natürlich ihres Bestandes auch wieder verkaufen mussten. Ähnliches Problem wie bei Vonovia und LEG tatsächlich. Aber wie du sagst, ja, also bei Gewerbeimmobilien gibt es einen deutlich größeren Leerstand als bei Wohnungen. Bei Wohnungen quasi haben wir fast eine Vollauslastung. Ich glaube, Vonovia hat 2% Leerstand. Also das ist völlig zu vernachlässigen. Und sie tun ja auch gerade die Mieten massiv erhöhen oder zumindest so viel wie gerade drin ist rechtlich. Bei Gewerbeimmobilien geht das so leicht nicht. Also deswegen hat Aroundtown schon das Basismodell von Aroundtown ist gerade angegriffen.
Hm. Ja, und gleichzeitig haben sie natürlich auch das Problem, dass sie ebenfalls eine hohe Schuldenlast haben. Also der berühmte Loan-to-Value, den wir jetzt hier schon ganz, ganz oft erwähnt haben, mit 41% ist der natürlich nicht so hoch vielleicht wie bei einer Vonovia oder bei einer LEG. Aber ich habe natürlich andere Risiken. Und wir sehen jetzt auch zum Beispiel, dass die nicht so ganz einfach von ihren Schulden runterkommen wie jetzt die großen Wohnungskonzerne. Ja, die haben auch halt Immobilien verkauft. In Klammern, und mussten auch ihr Portfolio abwerten. Aber tatsächlich, du hast ja mal angeguckt, wie ist so die Fälligkeitsstruktur, die ist jetzt nicht ganz so ausgeglichen wie bei einer Vonovia zum Beispiel, die ja durchaus mit den Verkäufen die anstehenden Anleihen und so weiter durchaus bedienen kann.
Nee, bei Aroundtown werden die deutlich früher fällig. Das heißt, die Schulden müssen schneller zurückgezahlt werden als bei Vonovia. Denn die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt gerade mal 4,8 Jahre. Und von diesen werden 2026 fast 2 Milliarden Euro fällig. Also für so eine relativ kleine Bude wie Aroundtown ist das schon eine Riesenbelastung. Trotzdem, also sie haben es geschrieben, auch im Geschäftsbericht, der Free Cashflow, den sie gerade haben, deckt die Schulden bis Mitte 2026 ab. Wenn man jetzt Teufel an den Wand malen möchte, muss man sagen, 2028 stehen eben weitere 2 Milliarden an, die fällig werden.
Aber dann kommt vielleicht ein neuer Cashflow auch rein.
Das ist möglich, das stimmt. Ja. Trotzdem, man sieht, da ist es jetzt wirklich auf Kante genäht tatsächlich. Und das Kreditrating von S&P, das ist auch so eine Ratingagentur, ist das schlechteste von den bisher genannten Konzernen. Also steht bei BB+, mit einem negativen Ausblick tatsächlich. Also das ist schon relativ schlecht.
Um das mal zusammenzufassen, also ich habe da sowieso erstmal ebenfalls diese ganze Verschuldungsthematik, wie bei allen Immobilienunternehmen. Die Rückzahlung ist nicht ganz so, in Anführungsstrichen, einfach wie bei LEG und Vonovia, beziehungsweise sie kommen da nicht so gut voran. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich noch diese Grundrisiken, die ich halt in dem Segment Gewerbeimmobilien habe und bei Wohnen halt nicht. Also ist dann doch eher spekulativer als das Thema Wohnen.
Würde ich auch sagen. Genau, wunderbar zusammengefasst. Danke. Jetzt von dem spekulativsten Konzern, den wir heute besprechen, zu Sachen, die eigentlich als deutlich sicherer gelten, nämlich Immobilienfonds. Damit wollen wir jetzt noch die Folge beenden.
Und da kannst du direkt meine persönliche Geschichte erzählen. Also wenn ich hier ständig Duisburg bewerben muss, ich werde dazu gezwungen, und von meinem Haus erzählen muss, dann erzähl doch mal, Felix, Immobilienfonds. Was hast du da für eine Geschichte? Du hast ja schon gesagt, dass du ein großer Freund von Immobilienfonds bist.
Das ist jetzt ein wenig übertrieben, Philipp. Du drehst mir mal die Worte wirklich im Hals um. Nein, aber ich habe mir in jungen Jahren jetzt tatsächlich einen Immobilienfonds von meinem Raiffeisenberater aufschwatzen lassen. Tatsächlich, der nennt sich Uni-Immo Deutschland. Der ist maximal unspektakulär, was eben auch daran liegt, dass diese Immobilienfonds, also jetzt ähnlich wie irgendwelche weltweit agierenden Aktienfonds, eben möglichst breit anlegen. Das heißt, investieren in Gewerbeimmobilien, in Bürogebäude, in Einzelhandel, Hotel, Logistik, Wohnimmobilien.
Also vielleicht für die, die es nicht wissen, nicht in einzelnen Unternehmen, sondern tatsächlich in konkrete Immobilien. Anders als wenn ich jetzt eine Vonovia kaufe, dann eine Aktie davon, dann habe ich quasi ein paar Cent in jede Immobilie, die Vonovia hat. Und beim Immobilienfonds ist es anders, da habe ich dann eine Liste von Projekten, wo ich rein investiere.
Wunderbar, Philipp. Deswegen sind die auch nicht immer quasi zeichenbar, weil die eben erstmal neue Projekte erschließen müssen, um mit dem Geld der Anleger was zu tun. Also die können jetzt nicht das Geld einfach irgendwie auf die Seite packen oder mit nichts tun, sondern die müssen das auch wirklich investieren. Und der größte Vorteil von diesen Immobilienfonds ist eben, also Punkt A, sie investieren das Geld in Sachwerte, das heißt, das einzige Risiko kann sein, dass das eben wie jetzt gerade erfolgt, dass die Abwertungen extrem hoch sind. Aber grundsätzlich ist in einem Land wie Deutschland so, wo Wohnraum knapp ist, wo viele Großstädte immer noch Platzprobleme haben tatsächlich, dass der Werte eigentlich langsam kontinuierlich steigen tatsächlich. Also das ist eine Idee von einem Immobilienfonds und tatsächlich werden die ganz gerne auch vererbt. Also diesen Uni-Immo Deutschland, den ich habe, der
den willst du noch deinen Kindern vererben und den Kindeskindern.
Wortwörtlich hat das mein Berater damals gesagt. Ja. Ich weiß nicht, warum ich das so toll fand. Aber okay,
aber für wen sind denn solche Immobilienfonds überhaupt geeignet? Also es ist ja so, dass der das schon ich nicht mit 50 Euro oder so um die Ecke kommen kann, sondern da gibt es ja oft eine Mindestanlagesumme. Da muss ich noch bedenken, es gibt da auch hohe Kosten, wenn ich so ein Ding kaufe. 5% Aufgabeausschlag hast du oft. Also es ist ja schon eher ein Investment für Leute, die wahrscheinlich schon etwas stärker im Kapitalmarkt unterwegs sind und mit größeren Summen hantieren.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Ja, hier muss man unterscheiden zwischen geschlossenen Immobilienfonds und sogenannten offenen Immobilienfonds. Also bei geschlossenen Fonds ist es ganz grundsätzlich so, dass die Anleger eben ihre Anteile nicht einfach zurückgeben können, sondern diese eben nur an einem Zweitmarkt verkaufen können, sofern es eben abnehmen gibt. Das heißt also, diese Handelbarkeit ist deutlich eingeschränkt und deswegen ist das Risiko bei geschlossenen Fonds tatsächlich auch durchaus sehr hoch bis zum Totalverlust. Und wie du sagst, um überhaupt investieren zu können, muss ich häufig so eine Mindestanlage von mindestens 5.000 Euro zahlen. Also das ist eher was für Leute A, die sich damit auskennen und B, macht das mit dem Kleingeld haben, um überhaupt reinzukommen über diese Schwelle.
Und wir sehen ja momentan, dass die Anleger auch nicht mehr so ganz optimistisch sind, was Immobilienfonds angeht oder so. Jetzt kamen ja zu den neuen Zahlen rein, dass bei den Publikumsfonds zum zweiten Mal in Folge halt Mittel abgeflossen sind. Das gab es ja zuletzt so 2011, so Finanzkrise-Vibes. Und das ist ja schon eine Entwicklung, die aufhorchen lässt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man sieht einfach, dass die Grundhaltung der Anleger gegenüber Immobilien deutlich kritischer geworden ist, muss man sagen, auch zu Recht. Also ich meine, in den letzten Jahren hat man ja oft den Eindruck gehabt, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, das geht immer weiter nach oben. Und wie man sieht, also so sicher ist es dann doch nicht. Und der Haken bei solchen Fonds ist ja häufig, du weißt gar nicht genau, wo dieses Geld genau hinfließt, also in welche Projekte, wie seriös sind die, wo sind die überhaupt?
Ja, ein paar sind dann tatsächlich ersichtlich. Also ich weiß dann zum Beispiel die großen Flaggschiff-Projekte, aber wenn jetzt irgendein Imbiss in Berlin-Marzahn hochgezimmert wird und das in dem Fonds ist, dann weiß ich das unter Umständen nicht, um es mal plakativ jetzt runterzubrechen.
Genau.
Und jetzt du als großer Freund der Immobilienfonds, der selber von den unfassbaren Wertsteigerungen profitiert, lieber auf Immobilienfonds setzen oder Immobilienaktien? Was würdest du sagen?
Jetzt hast du schon wieder eigentlich die Worte im Mund umgetreten, Philipp.
Ja, Journalist, wir machen das doch so, sagen böse Zungen.
Tja, was soll ich jetzt sagen? Es ist schwierig. Ich muss sagen, mein komischer Immobilienfonds, den ich so ein wenig als Depotleiche da rumliegen habe, ist natürlich irgendwie ganz nett irgendwie zum Gutschlafen. Also dieses Ding hat in den letzten 5 Jahren irgendwie 15% Rendite erwirtschaftet. Das ist völlig unspektakulär. Dafür gibt es eben auch keine Rücksätze nach unten bis jetzt zumindest, muss man sagen. Also mit diesem Ding erleide ich zumindest keinen Totalverlust, sagen wir mal so. Bei Immobilienaktien haben wir gesehen, die schwanken natürlich in den letzten Monaten erheblich bis extrem. Da muss man schon eher aktiv am Ball bleiben und das genau beobachten, in welche Richtung es geht. Und wir haben jetzt schon oft angesprochen, dass es eben vielleicht das Schlimmste überstanden ist, aber trotzdem noch Potenzial für Rücksetzer gibt.
Damit hast du wunderbar auch noch den Risikohinweis zusammengefasst, den wir ja noch bringen müssen. Ne? Also wir können ja im Podcast keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch bitte selbst auch über das Thema Immobilien, weil da könnte es tatsächlich auch noch ein bisschen ruppeln.
Und Stichwort informieren. Ich und Philipp werden auch nächste Woche wieder im Podcast sein und euch mit einem spannenden Thema hoffentlich beglücken. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Servus aus München.
Und Schüsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. VivoCoach. Wissen, das sich auszahlt. Thank you.